Ja, ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit Ihnen über dieses faszinierende Thema von Advent und Weihnachten nachdenken kann. Vom Himmel hoch, da kommt noch mehr Festtage, Stresstage. Man könnte auch eine zweite Überschrift über dieses Referat setzen oder auch Unterschrift, nämlich dieses Thema, je mehr Inhalt, desto weniger Stress. Also je mehr ich vom Inhalt dieser Zeit weiß, von der Bedeutung dieser Zeit, und den Themen dieser Zeit, desto weniger stressig muss diese Zeit sein. Ich werde es nachher ein bisschen ausführen, warum ich meine, dass das uns helfen kann, uns gegen den Stress auch ein Stück weit zu wehren. Ich werde den Vortrag in zwei Teilen halten. Im ersten Teil so ein paar ganz kritische Anmerkungen zur Adventszeit machen. Und im zweiten Teil dann versuchen zu erklären, was Advent und Weihnachten ist. Und dazwischen lade ich Sie zu einer kleinen Gesprächspause aus, wo Sie sich mal austauschen können über das, was Sie davon wissen, von den Inhalten von Advent und Weihnachten. Zunächst mal ein paar so ganz kritische Bemerkungen. Die Adventszeit ist die Zeit der Manipulation unserer Gefühle. Ich glaube, nirgendwann sonst werden wir mehr manipuliert, was unsere Gefühle anbelangt, unsere Sehnsüchte, als im Advent. Das ist so der Mechanismus der Werbung, dass sie unsere Sehnsüchte aufnimmt. Und dass sie sie in Geschichten und Bilder verpackt und uns dann beibringen möchte, wenn wir unsere Sehnsüchte erfüllt haben möchten, ja, dann müssen wir einfach die Produkte kaufen, die dann dafür stehen, dass diese Gefühle erfüllt werden. Also das ist ja ganz oft so, dass man dann irgendwie eine schöne Geschichte in der Werbung sieht, irgendwie eine glückliche Familie und dann kommt so das neue Auto, deswegen sind die so glücklich, ja, oder ein glückliches Ehepaar, die haben die Möbel bei sowieso gekauft, Sie wissen schon. Und deswegen geht es denen so gut. Also die leben dann wirklich und wohnen nicht nur. Also oder eben eine bestimmte Creme, die uns wieder unsere jugendliche Attraktivität und Sexappeal zurückgibt und so. Das sind so die Sehnsüchte, die wir haben. Und ich habe mal vor einigen Jahren mit meinem Mann zusammen einen Prospekt fotografiert, den wir im Advent ins Haus bekamen. Und da, jetzt müssen wir gucken, was der Beamer auch tut. Also, ach so, ich muss es anmachen hier? Nee, ich, oder? Anschalten? Habe ich schon gemacht mit dem, ja? Wir haben ja Zeit, also. Nochmal probieren. Also an ist es wohl schon, aber schalten tut es jetzt gerade nicht. Versuch mal von hier aus zu starten. Ja bitte, das wäre schön. Notfalls haben wir immer noch die Möglichkeit, das auch über die andere Technik zu machen. Vorhin hat es getan, wir haben es ja vorhin probiert, nicht wahr? Ja, wunderbar, vielen Dank. Okay, also. Sehr gut. Wie gut, dass wir die Männer haben, gell? Wir brauchen die, ja. Diesen Prospekt habe ich mit meinem Mann fotografiert und an diesem Prospekt kann man sehr, sehr gut exemplarisch darstellen, wie Werbung funktioniert. Sie sehen in der Mitte ein Schwarz-Weiß-Bild. Schwarz-Weiß erinnert an früher. Ja. Früher war ja sowieso alles besser, denkt man. Meint man immer, stimmt nicht, aber meint man eben. Und dann auch so dieser Zackenrand. Ich hoffe, Sie können es alle gut sehen. Sitzen Sie gut? Ja. Der Zackenrand, also meine Kinderbilder sind noch so. Ja. Manche von Ihnen haben auch noch diese alten Bilder im Fotoalbum, wenn es um Kinderbilder geht. Und genau das will dieser Prospekt suggerieren. Wie war das doch früher so schön und so gut? Und man sieht es auch, diese Familie, da geht es ja auch gut. Vater, Mutter, Sohn und Tochter, perfekt geplant. Und auch das Spielzeug auf dem Tisch erinnert an früher, Holzspielzeug, kein Playmobil oder Lego oder so. Hatte ich als Kind auch noch nicht. Ja, und der Prospekt sagt, wenn ihr es wieder so haben wollt, wie es früher war, so gut, wie es früher war, dann müsst ihr das kaufen, was drumherum ist, dann wird das wieder. Ja, das ist ja, wie Werbung funktioniert. Jetzt haben wir es wieder weg. Ach so, es war verkehrt, Entschuldigung, verkehrt. Es war mein Fehler, ich habe die falsche Taste benutzt. Jetzt weiß ich es. Okay, ich habe nach vorne geschaltet, das geht natürlich nicht. Also, sie trifft keine Schuld, es war mein Fehler. Ja, das ist ein zweites Bild, das das auch sehr schön ausdrückt. Ein Ehepaar, das glücklich ist miteinander. Friede in der Beziehung. Und gemeinsam in eine Richtung schauen, das ist schön, oder? Die Harmonie Ja, das wünschen wir uns doch, oder? Ja, wissen Sie, die haben das richtig gemacht. Die haben die richtigen Badevorleger und die richtigen Decken gekauft. Deswegen klappt das. Ah ja. Und dann das Ehepaar schon ein bisschen älter. Aber auch da glitzert und funkelt's noch zwischen den beiden. Es sprüht noch, es ist noch Brillanz in der Beziehung. Ja, weil sie die richtigen Lampen haben natürlich. Deswegen, gell? Ist ja klar. Das hier ist ein ganz besonderes, interessantes Bild. Sie sehen hier eine ungestörte Kommunikation. Vater und Mutter mit der Tochter im Gespräch und nichts Störendes dazwischen. Wir haben ja heute in unseren Familien leider oft andere Kommunikationen. Wir sitzen miteinander vorm Fernseher. Dann kommt einer rein oder sitzt oder redet was dazwischen und sagt der andere, jetzt hast du mitten reingeredet und jetzt habe ich die Pointe nicht mitgekriegt. Muss denn das sein? Jetzt habe ich das gerade nicht verstanden. Kennen Sie wahrscheinlich, oder? Ja. Oder eben, jeder hat seinen eigenen Fernseher im eigenen Zimmer, sodass wir uns da auch nicht mehr begegnen. Und da ist eben nichts Trennendes dazwischen. Die sind ganz präsent in ihrer Beziehung, in ihrem Gespräch. Das ist eine tiefe Sehnsucht, die wir haben. Ja, wissen Sie, wenn man die richtigen Spiegel- und Beistellmöbel und Schuhschränke kauft, dann klappt das ja alles, gell? Logisch. Auch das ist so ein interessantes Bild. Bruder und Schwester, sage ich jetzt mal, die sich nicht streiten. Oh, ist das schön. Das Mädchen darf sogar noch den Arm um den Jungen legen und er lässt sogar noch zu. Ja, die Eltern haben die richtigen Möbel gekauft, deswegen klappt das. Ja. Und dann ein letztes Bild aus diesem Prospekt. Ein Großvater beim Enkelkind, der vorliest, bis das Kind eingeschlafen ist. Und das Bild strahlt auch so viel Wärme und Erinnerung an früher eben aus. Man sieht es auch in den Sachen, die da so an der Decke hängen. Und das ist etwas, was wir selten erleben. Großmütter vielleicht noch eher, aber Großväter schon seltener. Und überhaupt erleben wir das nicht mehr so oft, dadurch, dass wir eben auch viel Mobilität in unserer Gesellschaft haben, oft weit weg wohnen von den Enkeln oder von den Kindern. Und auch deswegen, weil wir viel Brüche haben in den Biografien und deswegen manchmal durch Scheidung die Beziehung zu der einen Großelterngeneration verloren geht. Aber eine Sehnsucht ist es. Natürlich nicht die Sehnsucht, dass die sich dauernd einmischen in unsere Familienangelegenheiten. Das ist klar, das wünschen wir uns nicht. Aber, dass die Großelterngeneration so ein emotionales Dach über uns bildet. Und dass sie uns so eine gewisse Sicherheit vermittelt, was das Leben anbelangt. Und die sind ja auch die, die ein bisschen weiter blicken. Und die schon mehr Lebenserfahrung haben. Und die dann vielleicht auch mehr Gelassenheit haben und einem vermitteln können, es ist jetzt gerade eine schwierige Zeit, aber es wird vergehen, es wird wieder besser werden. Das wissen Großeltern oft besser als Kinder und Eltern. Und von daher brauchen wir diese guten Beziehungen auch, diese versöhnten Beziehungen zur Großelterngeneration. Und das sieht man ja hier, das klappt ja. Und wenn man, es klappt eben dann, wenn man die richtigen Decken kauft, ja? Also, sagt der Prospekt. Also, das war jetzt nur mal so eine ganz kurze kritische Anmerkung zur Manipulation im Advent. Es scheint gut zu funktionieren im Advent, aus mehreren Gründen. Das eine ist, wir denken mehr als sonst an früher im Advent. Und dann sind wir eben schnell in der Gefahr zu sagen, früher war sowieso alles besser. Das könnte ich jetzt in einen eigenen Vortrag behalten, warum das nicht stimmt, das mache ich jetzt nicht. Aber wir denken das eben oft. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und dann fällt uns möglicherweise ein, wem wir etwas schuldig geblieben sind das Jahr über. Wem wir nicht gerecht geworden sind. Und dann hat es die Werbung wieder leicht und sagt, ja, kein Problem, du kaufst was ganz Teures, was Wertvolles. Und dann kannst du dem anderen vermitteln, dass du es doch gut mit ihm meinst und dass alles wieder in Ordnung ist zwischen euch. Ja, es scheint zu funktionieren, diese Manipulation. Denn wenn die Zahlen stimmen, dann werden 40% des Jahresumsatzes im Einzelhandel in der Advents- und Weihnachtszeit gemacht. Und also eben auch noch danach, das wissen wir ja, waren die Gutscheine eingelöst und unser Geldgeschenke umgesetzt und so. Ja, das ist die erste kritische Bemerkung. Die zweite kritische Bemerkung, Adventszeit ist Zeit der Hektik. In vielen Familien und in auch der Arbeitswelt ist es oft die hektischste Zeit im Jahr, die manche am liebsten ausfallen lassen würden. In Firmen müssen Geschäftsabschlüsse gemacht werden, Handwerksbetriebe müssen Aufträge noch vor Weihnachten fertigstellen, weil eben manche Familien nur mit neuem Bad oder neuer Küche oder neuem Parkett oder neuen Vorhängen Weihnachten feiern wollen. Und auch in Familien ist es oft eben sehr hektisch. Also 20 Sorten Plätzchen sollten es ja schon mindestens sein, gell? Meine Freundin macht 25, also muss ich irgendwie mithalten können. Ja, oder entfernte Verwandte und Bekannte, die sollten ja wenigstens einmal im Jahr einen Gruß bekommen oder ein Päckchen. Und dann werden solche Rundbriefe geschrieben. Kriegen Sie die auch? So Rundbriefe? Ja. Weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Ich fühle mich immer ganz schlecht, wenn ich so Rundbriefe kriege, weil die anderen erzählen ja meistens nur, was gut war. Und dann denkt man immer, bei anderen ist immer alles gut und bei einem selber, Ja, oder die Weihnachtsdekoration, die sollte ja mindestens so schön und so teuer sein wie die unserer Nachbarn, gell? Sagen manche. Und dann versucht man so immer mehr zu zeigen und immer mehr in den Gärten zu machen. Ist ja ein bisschen, hat sich ja ziemlich verändert in den letzten Jahren, was man da alles so dekorieren kann. Ja, und dann die Geschenke, die wir Freunden und Verwandten machen, die sollten von Geschmack und Stil und Qualität zeugen. Und wenn die Kinder nach den Ferien wieder in die Schule kommen und erzählen, was sie geschenkt bekommen haben, dann sollen die mithalten können. Ist doch klar, oder? Also alle solche Erwartungen, die von außen an uns herangetragen werden und die ungeheuer Stress machen können. Und wenn ich diesen Erwartungen gerecht werden möchte und wenn ich dann vielleicht auch aus einer Motivation heraus der Selbstdarstellung das tun möchte, dann wird das auch Stress. Selbstdarstellung ist immer Stress. Deswegen ist es gut zu fragen, ist das wirklich wichtig im Advent? Gehört das wirklich dazu? Oder brauche ich das vielleicht gar nicht? Ist Advent vielleicht was ganz anderes? Ich werde da nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Es ist immer gut zu fragen, was muss wirklich sein im Advent? Also ich habe vor vielen Jahren schon beschlossen, dass ich das Backen einfach lasse. Das macht mir dann viel weniger Stress. Und inzwischen wissen das auch viele und die schenken mir es dann und das ist auch in Ordnung. Also so gibt es bestimmt Punkte, wo man für sich selber entscheiden kann, das kann ich reduzieren, das muss nicht sein. Das hat nicht unbedingt jetzt direkt mit dem Advent zu tun. Dritte Bemerkung zum Advent, Advent ist auch Krisenzeit. Gerade in Adventstagen und auch in Weihnachtsfeiern gibt es oft besonders viel Konflikte zwischen Menschen. Menschen, die sich das Jahr über vertragen, die bekommen im Advent Streit. Ob das jetzt in der Firma ist oder in der Nachbarschaft oder in der Familie oder in der Gemeinde, im Advent kriselt es oft ganz gewaltig. Und der Geschäftsführer des Deutschen Kinderschutzbundes sagte einmal, Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, es ist auch das Fest der Hiebe. Kinder werden während der Weihnachtstage häufiger geschlagen als während des übrigen Jahres. Und auch in den Familienkrisen in den Weihnachtstagen oft besonders. Da waren dann mal wieder die Schwiegereltern zu Besuch oder die Eltern. Und dann kommen so viele Erwartungen und Vorwürfe und alles, was man nicht richtig macht. Und dann kann es schon ganz krisenhaft werden, wenn man sich dann wieder begegnet. Und es kann auch in der Ehe krisenhaft sein, wenn man sich das Jahr über wenig begegnet ist und dann ist man ähnlich wie im Urlaub ganz dicht und lang und eng beieinander und merkt, dass man an vielen Stellen sich auseinandergelebt hat oder einfach sich nicht mehr so viel zu sagen hat oder auch auf unterschiedliche Vorstellungen hat. Das kann krisenhaft sein. Und die vierte kritische Bemerkung, die Adventszeit ist auch eine einsame Zeit und auch eine Zeit des Leids. Gerade Menschen, die das Jahr über viel allein sind, denen wird es im Advent oft besonders bewusst, dass sie so viel allein sind und leiden dann oft auch besonders darunter, wenn alles so auf Familie und Gemütlichkeit und Zeit und Liebe und so gemacht wird, so in der Werbung. Und es ist auch eine Zeit des Leids, denn gerade im Advent, da fehlen uns die Menschen oft besonders, die wir verloren haben, an die wir denken und die uns wichtig waren. Und dann trauern wir oft besonders. Wir haben selber in der Verwandtschaft schon zweimal Kinder im Advent beerdigen müssen. Und deswegen weiß ich sehr wohl, wie das ist, wenn man gerade im Advent dann auch eben an solche Situationen und Ereignisse denkt und auch eben an Menschen zurückdenkt, die einem wertvoll waren. Das kann die Adventszeit auch belasten und auch schwer machen. Aber das Gute ist, dass das auch mit dem Advent zu tun hat. Diese ganzen Themen kommen im Advent auch vor von der ursprünglichen Bedeutung. Ich werde da nachher noch mehr dazu sagen. Und das ist dann auch wieder Trost, der da bereit liegt für uns im Advent. Die letzte Bemerkung, die Adventszeit ist auch die Zeit der Ahnung von Gott. Man kann Gott ja fast nicht entweichen im Advent und an Weihnachten. Also die Werbung ist voll mit Gott und Himmel und Engel und Krippe und auf den Weihnachtsmärkten sehen wir vielleicht tatsächlich auch mal, worum es geht, dass man irgendwo eine Krippe aufgebaut sieht. Und auch sonst das Thema Gott und Jesus, das kommt vor im Advent. Und manchmal frage ich mich schon, ob nicht manche Menschen genau deswegen eine solche Hektik produzieren und einen solchen Stress, damit sie sich mit diesen Themen nicht auseinandersetzen müssen. Ich werde da nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Andererseits weiß ich, dass wieder mehr Leute danach fragen, was die ursprünglichen Bedeutungen von bestimmten Bräuchen und Symbolen sind und Inhalte von Advent und Weihnachten. Und das ist jetzt auch die Frage, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte für die Gesprächspause und wo ich nachher noch mal intensiv drauf eingehen werde. Was ist denn die Bedeutung von Advent? Wissen Sie was davon? Und was ist die Bedeutung von Weihnachten? Und wissen Sie vielleicht auch was von dem Unterschied von Advent und Weihnachten? Darüber wäre es schön, wenn Sie sich jetzt austauschen, so 2-3 Minuten, vielleicht auch 4 Minuten. Wir gucken mal. Ich wünsche Ihnen, dass Sie da miteinander ins Gespräch kommen. Und ich möchte dann nachher versuchen, da intensiver drauf einzugehen und Sie mit hineinzunehmen in die Faszination von Advent und Weihnachten. Gute Gespräche. So, jetzt versuche ich mal, Ihre angeregten Gespräche zu unterbrechen. Ich weiß ja nicht, über was Sie sich unterhalten haben, ob Sie vielleicht über Gebäcksorten gesprochen haben oder ein Rezept ausgetauscht haben. Oder ob Sie über den Nikolaus gesprochen haben, der im August uns grüßt, wenn wir von den Ferien wieder heimkommen. Das ist ja immer so das Erste, dass uns dann die Nikoläuse begrüßen. Oder über Großverwandtenbesuche oder über Stress. Oder vielleicht haben Sie sich tatsächlich unterhalten über die eigentliche Bedeutung von Advent und Weihnachten. Und jetzt möchte ich Sie mal mit hineinnehmen in ein Erlebnis, das ich vor etwa 27 Jahren hatte. Und wo ich dann sozusagen auf diese Faszination von Advent richtig gehend drauf gestoßen wurde. Ich komme aus der evangelischen Landeskirche und in der evangelischen Landeskirche gibt es ja Paramente, das sind so Stoffbehänge am Altar und an der Kanzel, die immer wieder im Kirchenjahr verschiedene Farben haben und die natürlich eine tiefe Symbolik auch haben, so wie Menschen ja mit Symbolen auch sehr viel verbinden und auch Erinnerungshilfen haben. Und dann stand ich nach einer Adventsandacht in der Kirche und hat mein Mann gefragt, sag mal, wieso sind denn die Paramente im Advent eigentlich violett? Das gehört doch in die Passionszeit. Dann sagte er zu mir, ja, weil die Adventszeit von der ursprünglichen Bedeutung her eine Fastenzeit und eine Bußzeit ist. Und dann habe ich gesagt, was, ist ja komisch, ich dachte immer, es sei Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Und dann sagte er zu mir, die hat ein ganz eigenes Thema. Und dann habe ich angefangen, diesem Thema nachzuforschen. Dass wir über Advent als Vorweihnachtszeit nachdenken, hat zu tun mit Adolf Hitler und seiner nationalsozialistischen Propaganda. Er hat diesen Begriff Vorweihnachten eingeführt, um den Advent abzuschaffen. Sie sehen hier einen Kalender, den er 1942 im Zentralverlag der NSDAP drucken ließ. Und ich habe mir letztes Jahr den über eBay gekauft. Und bin froh, dass ich den habe als Primärliteratur, um sozusagen zu beweisen, wovon ich spreche, und auch, oder zu wissen, wovon ich spreche. Also in diesem Kalender, den er drucken ließ, kommt überhaupt gar nichts Christliches mehr vor. Am 24. Dezember, also Heiligabend, da wird dann ein Wintermärchen erzählt von einem Kind, das im Wald geboren wird. Das ist dann sein Weihnachten. Und Hitler hat sowieso versucht, ganz, ganz viele Parallelen, die es gibt, zwischen christlichen Bräuchen und heidnischen Bräuchen, herzustellen. Er hat sich bezogen auf die Gebrüder Grimm und hat dann behauptet, dass ganz vieles von den Bräuchen, die wir in christlichen Kirchen haben, heidnischen Ursprungs seien. Und da sind viele Leute drauf reingefallen, das kann man bis heute noch hören und lesen in der Zeitung, was alles angeblich heidnisch ist. Das geht zurück auf die nationalsozialistische Propaganda. Und das ist mir ganz arg wichtig, das immer wieder auch zu betonen. Ich werde nachher im Vortrag auf verschiedenen Stellen Ihnen das auch nochmal versuchen zu erklären, was Hitler dann daraus gemacht hat. Er hat auch Weihnachtslieder umgedichtet in Wanderlieder zum Beispiel und hat zum Beispiel, nur ein Beispiel, hat die Göttin Osterer erfunden. Die gibt's überhaupt nicht. Und hat gesagt, das ist ein heidnischer Kult, wenn wir Ostern feiern. Eine Würdigung an die Osterer oder Eastron oder wie sie dann, ich habe zwei Bedeutungen oder zwei Namen ihr gegeben. Die gibt's nicht. Ja. Und, aber bis heute kann man das auch vor Ostern wieder lesen, dass das darauf zurückgehen würde. Das liegt an der nationalsozialistischen Propaganda und das Problem ist eben, alle Dokumente, die mal veröffentlicht sind, auch in der Zeitung, wenn Sie irgendwelche Zeitungsberichte haben, wo irgendwas berichtet wird, was offensichtlich falsch berichtet, das ist doch trotzdem ein historisches Dokument, auf das sich Menschen dann beziehen. Also das ist mir persönlich immer ganz wichtig, das zu sagen. Warum war ihm das so wichtig? Weil der Advent nämlich ein ganz besonderes Thema hat. Er heißt Ankunft, kommt aus dem Lateinischen Adventus, meint natürlich die Geburt von Jesus, diese eine Ankunft, auf jeden Fall. Aber was noch viel, viel bedeutender ist, dass man im Advent besonders daran denkt, dass Jesus einmal wiederkommen wird am Ende der Zeit. Natürlich kann man da immer dran denken, sollte man auch, und es ist auch gut, wenn man das tut. Aber im Advent sozusagen sich ganz besonders darauf zu besinnen, Jesus kommt mal wieder. Bist du darauf vorbereitet? Also man könnte ja auch eine die Frage stellen, das wäre so eine typische Adventsfrage. Wie würdest du reagieren, wenn morgen Jesus wiederkommen würde? Was würdest du dann sagen? Würdest du dann sagen, oh Schreck, bloß nicht? Oder würdest du sagen, oh, wäre das schön? Und an dem, wie wir darauf reagieren, wird ja etwas deutlich von dieser Beziehung, in der wir zu diesem Jesus stehen. Diese Beziehung wird in der Bibel ganz oft beschrieben von einer Beziehung zwischen Braut und Bräutigam. Und stellen Sie sich mal ein verlobtes Paar vor. Der Bräutigam ist im Ausland und Sie hören, wie die beiden miteinander telefonieren und der Bräutigam sagt zu der Braut, du, ich komme ein paar Tage früher. Und dann würde die Braut sagen, ach, muss das sein? Dann würden Sie sagen, oh wei, oh wei, oh wei, es stimmt irgendwas nicht in dieser Beziehung zwischen den beiden, ja? Das, ja, also sind wir vorbereitet auf das Kommen von Christus? Sind wir vorbereitet, das heißt letztendlich auch, sind wir vorbereitet aufs Sterben, auf die Ewigkeit? Sind wir dafür bereit? Und ich sage Ihnen das so direkt, weil ich selber schon sehr, sehr schlimme Todesfälle von mir ganz nahestehenden Menschen erlebt habe. Und ich weiß, wie das ist, wenn jemand ganz plötzlich nicht mehr da ist. Ich habe meinen Vater verloren mit 19 und seitdem beschäftigt mich dieses Thema immer ganz intensiv. Auch die Frage nach dem eigenen Tod, dem eigenen Sterben. Und das ist eigentlich das Thema des Advents. Bin ich vorbereitet dafür? Bin ich bereit, ihn zu sehen, ihm zu begegnen? Und freue ich mich darauf? Das ist das Thema von Advent und deswegen natürlich auch, dass er heute bei uns ankommen möchte, in unserer Gegenwart, in unserem Alltag. Das ist die Bedeutung vom Advent. Das war Hitler natürlich viel zu direkt, sagen wir mal, ja. Also das übrigens auch die, wenn Sie jetzt mal die Gelegenheit hätten, Adventslieder anzuschauen, die es in den Kirchengesangbüchern gibt, in den Adventsliedern der Kirche, da kommt Weihnachten gar nicht vor, nur so am Rande erwähnt, sondern da ist das Thema. Jesus kommt wieder, bist nachher vorbereitet, ja. Also diese Parallele zwischen Passion und Advent habe ich schon ein bisschen erwähnt. Da gibt es noch mehr Parallelen. Das ist nämlich ein Zeitraum ursprünglich von 40 Tagen. Und zwar vorgeschaltet einem Tauftermin für erwachsene Täuflinge. Es gab zwei ganz traditionelle Tauftermine in den frühen Kirchen. Es war der 6. Januar, weil das auch der Tag ist, an dem man die Taufe von Jesus denkt. Und der Ostertermin oder der Sonntag nach Ostern. Und dann hat man diesen erwachsenen Täuflingen befohlen oder empfohlen, so muss man sagen, bevor ihr euch taufen lasst, besinnt euch. Eine Zurüstungszeit. Daraus wurde eine Fastenzeit, eine Bußzeit. Also das eigene Leben sozusagen aus der Distanz betrachten und sich fragen, mit welchen Zielen lebe ich eigentlich, mit welchen Werten lebe ich? Meine ich das ernst mit meiner Taufe? Und was bedeutet das für mein Leben, wenn ich mich jetzt taufen lasse? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Manche von Ihnen haben das ja wahrscheinlich auch schon so gemacht, dass sie sich als Erwachsene taufen ließen. Und sie erinnern sich möglicherweise daran, wie das ist, dieser Weg auf die Taufe hin. 40 Tage Fasten ist natürlich eine Anlehnung an 40 Tage Fasten in der Bibel. Da gibt es ganz, ganz viele Berichte darüber, Jesus hat 40 Tage gefastet, Mose hat 40 Tage gefastet, Elia hat 40 Tage gefastet und das Volk Israel hat 40 Jahre in der Wüste verbracht. Wüste ist ja auch eine Zeit der Rücknahme des eigenen Lebens, der Besinnung, des In-sich-Gehens und genau in diesem Sinn ist die Adventszeit gemeint. Jetzt sagen Sie, ja Moment mal, 40 Tage haben wir doch gar nicht Advent. Also wenn wir jetzt vom 6. Januar sozusagen nach vorne rechnen, dann kommen wir auf den Katharinentag, am 25. November, wenn man die Sonntage ausnimmt vom Fasten. Und es gab auch Zeiten, wo man 8 Wochen gefastet hat, Samstag und Sonntag ausgenommen hat. Und dann begann die Fastenzeit am 11. November. Jetzt haben wir wieder eine Parallele, die bei Ihnen was klingeln lässt möglicherweise. 11. November, Faschingsbeginn, ja genau, Fasching, ein anderes Wort Fastnacht, die Nacht vor dem Fasten, ja, daher kommt es ja. Also da nochmal vorher Fett essen und dann Vorräte anlegen für die Fastenzeit. 25. November gibt es auch so einen Spruch, so einen ganz alten Volksspruch, vielleicht kennen Sie den vom Katharinentag her, Katrin stellt den Tanz ein. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Spruch bekannt ist, wahrscheinlich, ich kannte den auch lange nicht, das hat mir vor kurzem erst jemand erzählt. Jetzt kann man sich das so vorstellen, dass in diesen 40 Tagen Fasten sich ganz viele Symbole und Bräuche entwickelt haben und auch Gedenktage an Märtyrer aus früheren Jahrhunderten. Gedenktage an Märtyrer, in der katholischen Kirche werden da oft Heilige, werden die als Heilige bezeichnet, aber in dem Sinn ist es ursprünglich gar nicht gedacht gewesen, sondern einfach Menschen, die mit ihrem Leben und ihrem Glauben ein Vorbild waren. So wie wir ja möglicherweise auch Menschen kennen, die schon gestorben sind, und die für uns ein Vorbild waren, in dem, wie sie gelebt haben, wie sie geglaubt haben und wo wir dann sagen, das möchte ich mir ein bisschen zum Vorbild nehmen oder zum Beispiel nehmen, wie dieser Mensch mit Gott gelebt hat. Also für mich ist das, wie mein Vater seinen Glauben gelebt hat, zum Beispiel was ganz Wichtiges gewesen in meinem Leben, wo ich sage, da kann ich was lernen von ihm und da denke ich immer wieder auch sehr intensiv an ihn. In diesem Sinn sind diese Gedenktage zu verstehen. Und da möchte ich Ihnen jetzt mal 3 Gedenktage erzählen. Das Interessante ist nämlich, dass mit diesen Gedenktagen viele von unseren Adventsbräuchen verbunden sind. Und diesen Zusammenhang möchte ich mal versuchen zu erklären. Ich fange mal mit dem Katharinentag an. Die Katharina war eine Königstochter und sie lebte im Jahr 300 nach Christus in Alexandrien. Und man weiß von ihr, dass sie sehr schön war und sehr reich und sehr klug. Und sie hatte so ihre speziellen Vorstellungen von ihrem zukünftigen Ehepartner. Der sollte mindestens so schön und so klug und so reich sein wie sie auch. Ja, wie ist das, frage ich Sie mal, wenn man so hohe Erwartungen hat an den zukünftigen Ehepartner? Das klappt nicht, gell? Findet man keinen. Ja, so war es bei ihr auch. Sie hatte sehr, sehr viele Verehrer, aber die waren ihr alle nicht gut genug. Und dann blieb sie auch viele Jahre ehelos. Und dann hat ihr eines Tages jemand erzählt von Jesus Christus, von seinem Leben, seinem Sterben, seiner Liebe zu den Menschen, von den Wundern, die er getan hat, von seiner Auferstehung und vor allem davon, dass man mit diesem Jesus in einer persönlichen Beziehung leben kann, mit ihm im Gespräch sein kann und das Leben mit ihm gestalten kann. Und das ist ja auch was Faszinierendes, wenn man Jesus ins eigene Leben einlädt. Und dann hat Katharina gesagt, jetzt habe ich ihn, den heirate ich. Also sie wusste natürlich, dass sie ihn nicht real heiraten kann, aber sie hat gesagt, diesem Jesus verpflichte ich mein ganzes Leben und hat sich damit entschlossen, ehelos zu bleiben. Und sie wurde dann eine sehr bekannte, berühmte Persönlichkeit in Alexandrien. Und dann gibt es diesen Bericht, dass der Kaiser Maxentius, römischer Kaiser, einzog in Alexandrien. Und wie das die römischen Kaiser so an sich hatten, ließ er überall so Standbilder aufbauen von sich und wollte, dass die Menschen ihn anbeten im Standbild. Also die römischen Kaiser hielten sich ja immer für Götter und haben sich selbst vergöttlicht. Ja, Augustus der Erhabene heißt es zum Beispiel, ja. Und wollten eben verehrt und angebetet werden als Gott. Und haben die Menschen bedroht, wenn sie das nicht tun, werden sie getötet. Als das die Katharina erfahren hat, ist sie sehr, sehr zornig geworden. Ist in den Palast des Kaisers einmarschiert, hat sie vor ihm aufgebaut und hat zu ihm gesagt, was bildest du dir eigentlich ein? Meinst denn du, dass deine Götzenbilder dir irgendwas nützen, wenn du mal vor dem lebendigen Gott stehen wirst? Dann nützt dir das gar nichts mehr. Nichts mehr. Und dann war der Kaiser sehr überrascht von dieser schönen Frau und auch von dieser mutigen Frau. Und fasziniert von ihr, weil sie wirklich eine schöne Ausstrahlung hatte und eine tolle Frau so war, und den ganzen Berichten, die wir von ihr kennen. Und dann sagt er, ich lade diese Katharina zu einem Disput mit meinen Gelehrten ein. Und da soll sie mal ihren Glauben darlegen und die sollen ihr dann sagen, es ist ein Käse, was sie da denkt und glaubt. Und dann fand dieser Disput statt mit 50 Gelehrten und am Ende des Tages hatten sich alle Gelehrten zum christlichen Glauben bekehrt. Ja, aber der Kaiser hat es wahnsinnig aufgeregt. Und er ließ die alle umbringen, die Gelehrten. Das waren die Methoden damals. Aber Katharina, mit der wollte er mehr. Und es gibt einige sehr hochinteressante historische Gespräche zwischen Maxentius und Katharina. Auch ein Brauch des Ostereis geht übrigens auf diese Gespräche zurück. Und dann sagte er eines Tages zur Katharina, du, wie wär's? Ich mache dir ein ganz super tolles Angebot. Du könntest doch Frau Kaiserin werden, oder? Was meinen Sie, wie die Katharina reagiert hat? Er hat gesagt, ich kann dich nicht heiraten, ich bin schon verheiratet, das geht nicht, ich gehöre Jesus. Und dann ist seine Faszination in Hass und Wut umgeschlagen. Das ist übrigens ein Phänomen, das wir in der Psychologie ganz, ganz oft beobachten können. Wenn ich etwas, was ich sehr liebe, nicht haben kann, dann hasse ich es. Ja? Auch Mobbing hat den Hintergrund. Wenn ich etwas unbedingt haben möchte oder so leben möchte, wie und es nicht geht, dann muss ich den anderen schlecht machen und muss ihn mobben. Das ist ganz oft der Grund für Mobbing. Oder kleine Kinder, die sich um ein Spielzeug streiten, wenn einer das Spielzeug vom anderen haben möchte und er darf es nicht haben, dann macht das ihm kaputt. Ja, das ist so ein ganz typisches Phänomen. Und so war es dann bei ihm auch. Und er ließ die Katharina rädern. Rädern war eine Foltermethode, wo man Menschen auf ein mannshohes Rad geflochten hat mit Ketten und den Berg hinuntergerollt hat. Und übrigens unser Begriff, ich fühle mich heute wie gerädert. Er kommt von dieser Methode her. Und es gibt den Bericht, dass Katharina singend in den Tod gegangen ist. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde das sehr, sehr bewegend, weil sie genau wusste, nur noch wenige Momente und ich bin bei meinem Jesus und sehe ihn von Angesicht zu Angesicht. Und darauf freue ich mich. Und das hat die vielen Menschen, die das auch beobachtet haben, sehr, sehr, sehr tief bewegt und berührt. Und der 25. November ist, wie gesagt, ihr Todestag. Und dann hat man den zu ihrem Gedenktag gemacht, wo man sich an ihr Leben und Sterben erinnert hat. Und sie in vielen Punkten ihres Lebens einfach zum Vorbild genommen hat. Natürlich gibt es in jedem Leben auch Dinge, die nicht vorbildmäßig sind, das kennen wir alle, aber eben Dinge auch, die wir voneinander lernen können. Und dann hat man ein spezielles Gebäck entwickelt für sie, um sich zu erinnern an sie, die Katharinchen. Also entweder Lebkuchenfrauen, so wie man sie hier sieht, oder so bogig ausgestochene Kettenglieder in Erinnerung an die Ketten, mit denen sie auf das Rad geflochten war. Und an einem Katharinentag kann man jetzt sehr schön exemplarisch darstellen, wie sozusagen bestimmte Bräuche und Symbole im Advent entstanden sind. Die Klöster des Mittelalters haben sich da auch sehr intensiv darum bemüht, den Glauben bildhaft darzustellen, mit Gebildbroten, also auch Springerle oder so. Und man muss sich ja das auch mal so vergegenwärtigen. Früher konnten ja die Leute gar nicht, entweder nicht lesen oder hatten gar keinen Zugang zu einer Bibel. Die Bibeln, die ersten Bibeln wurden ja erst im Jahr 1500 gedruckt und bis dahin hatte man keine und selbst dann noch war eine Bibel so teuer wie ein Haus. Deswegen brauchten ja Menschen irgendwie andere Möglichkeiten, sich diese biblischen Inhalte zu vergegenwärtigen. Und deswegen hat man eben viel mit Bildern und Symbolen gemacht, um das darzustellen. Deswegen auch so Skulpturen, Kreuzwege in Kirchen zum Beispiel, um das zu verdeutlichen. Ja? Und das die Klöster des Mittelalters haben dann ganz, ganz viel verschiedenes Gebäck auch entwickelt zu verschiedensten Anlässen, jetzt nicht nur im Advent, auch zu Passion und Ostern. Ich habe zum Beispiel zu Hause ein Model, wo die Kreuzigung von Christus dargestellt ist. Das finde ich interessant, das habe ich mir neulich mal in einem Museum gekauft. Also sozusagen den Glauben bildhaft darstellen und die Möglichkeit auch zu geben, es zu verinnerlichen, wenn man es dann isst, sozusagen sich symbolisch zu verinnerlichen oder zu erinnern daran. Also der Katharinentag. Ich möchte Ihnen noch zwei Gedenktage mit den damit daraus entstandenen Bräuchen erklären, wobei es, wie gesagt, viel, viel mehr gibt und nicht nur Gedenktage. Es gibt auch andere Symbole im Advent. Der Nikolaustag ist eine Erinnerung an den Nikolaus, der Bischof in Myra war im Jahr 280 nach Christus. Und er hatte eine ganz besondere Liebe zu den Kindern. Man sieht es auch hier um dieser Skulptur, die steht im heutigen Demre in der Türkei, diese Hafenstadt, wo er eben als Bischof gewirkt hat. Und es gibt viele Berichte darüber, wie er sich eingesetzt hat für Kinder, für hungernde Kinder, für versklavte Kinder. Einen Bericht, ich glaube, den erzähle ich Ihnen mal, das ist heute mein letzter Vortrag, das ist ein bisschen ausführlicher, aber die Stadt Myra war in eine große Hungersnot geraten. Und die Leute litten sehr unter dieser Hungersnot. Und vor allem die Kinder. Und wochenlang haben sie auf die bestellten Getreideschiffe gewartet und die blieben einfach aus. Nach wochenlangem Warten sind dann endlich am Horizont die Schiffe erschienen. Und die ganze Stadt lief zum Hafen, weil sie gedacht haben, endlich gibt's wieder Getreide und heute Abend können wir wieder Brot essen. Und darauf freuen wir uns. Und natürlich waren auch die ganzen Kinder der Stadt am Hafen versammelt. Und in dem Moment, als die Schiffe einfahren wollten, kamen Piraten und haben diese Schiffe gekapert und haben gesagt, entweder ihr zahlt uns jetzt ein Lösegeld oder wir versenken eure Getreideschiffe. Und dann haben sie ein Beiboot gebracht und haben gesagt, dieses Boot müsst ihr mit Gold füllen, dann kriegt ihr eure Schiffe. Dann sind die Leute gegangen, haben alles, was sie noch an Kostbarkeiten hatten, zusammengekratzt und da reingelegt. Und es war dann aber so, dass nicht mal der Boden des Bootes bedeckt war. Und dann haben die Piraten gesagt, das ist zu wenig. Aber wir sind ja nicht so. Wir nehmen für jedes fehlende Pfund Gold ein Kind und verkaufen das als Sklave in einer anderen Stadt. Und dann haben die Leute gesagt, na gut, was ist schon das Leben eines Kindes wert? Haben die Kinder in die Boote gezerrt. Und da ist Bischof Nikolaus eingeschritten und hat gesagt, halt, die Kinder bleiben da. Ich bringe euch alles, was ich an Reichtümern und Schätzen in der Kirche habe und ihr müsst die Kinder dafür freigeben. Dann ging er mit einigen Helfern, hat die Kirche leergeräumt. Alles, was an wertvollen Gerätschaften da war, auch Glaubenssymbolen auch, ja, und Bildern und Skulpturen und alles, was kostbar war, hat er gebracht und in dieses Boot geladen. Und dann haben die Piraten gesagt, das ist ja mehr, als wir erwartet haben, das ist super wunderbar, ihr kriegt euer Getreide, die Kinder sind auch frei. Und damit hatte die Stadt ihr Getreide und die Kinder waren frei. Das ist eine von vielen Geschichten, die man sich von ihm erzählt. Ich habe Ihnen hier noch eine andere Darstellung, von dem wir drei Mädchen rettet davor, dass sie ins Bordell verkauft werden sollten. Es war damals auch Methoden in dieser Zeit, dass arme Töchter ins Bordell gehen mussten, um sich dort ihre Mitgift zu verdienen. Und man sieht es hier, der Vater der Töchter schläft und immer am Vorabend, bevor die Töchter weggegeben werden sollten, hat der Bischof einen Goldklumpen ins Fenster geworfen. Man sieht es hier. Das ist praktisch ein Comic, der sozusagen drei Geschichten in einer erzählt. Ja, also ganz alte Darstellung. Und beim dritten Mal dann hat der Vater gesagt, ich muss dieses Mal wach bleiben und wissen, wer uns das Gute tut. Und hat dann den Bischof gestellt. Und deswegen weiß man das von ihm. Es gibt natürlich sicher sehr viele Geschichten von ihm, die man nicht kennt. Der 6. Dezember war sein Todestag und man hat an diesem Todestag von ihm ein spezielles Gebäck entwickelt, nämlich den Spekulatius. Das kommt aus dem Lateinischen, heißt Spekulator, Spekulator heißt Bischof oder Aufseher. Also der Spekulatius ist das Bischofsgebäck eigentlich. Und auf diesen Spekulatiendarstellungen, den ursprünglichen, sieht man, wie der Bischof anderen Menschen Gutes tut und mit dem, was er hat an Reichtümern, andere versorgt und ihnen hilft, ihr Leben zu bewältigen. Also auch so ein Adventsmensch, an dem man das eigene Leben spiegeln kann und sich fragen kann, was ist wichtig in meinem Leben, wofür setze ich mich eigentlich ein und womit setze ich mich für andere ein. Der 6. Dezember ist bis heute ein Kinderfest, weil er diese Liebe zu den Kindern hatte. Daher kommt das, ja. Und jetzt möchte ich noch einen Brauch erzählen, wo man immer wieder behauptet, das sei heidnisch oder mystisch. Das liegt auch an der nationalsozialistischen Propaganda, der Barbara-Tag. Es ist der Brauch, wo man in den Garten geht und einen Kirschzweig schneidet und in Wasser stellt. Und dann blüht er am 24. Dezember. Hitler hat daraus in seinem Kalender Winterzweige gemacht. Das hat aber eine ganz tiefe geistliche Bedeutung. Und ich bin sehr froh, dass wir den Barbara-Tag haben. Erinnert an das Mädchen Barbara, die auch um ihres Glaubens willen getötet wurde. Der Vater hat sie in einen Turm gesperrt, weil er nicht wollte, dass sie Christin ist. Und auf dem Weg in dieses Turmgefängnis hat sich ein Kirschzweig verfangen. Und der Vater hat gesagt, besinn dich in diesem Turm, in 3 Wochen komme ich wieder und dann musst du deinem Glauben absagen. Und als er zurückkehrte von einer längeren Reise, sagte sie, ich habe mich taufen lassen, ich sage meinem Glauben nicht ab. Und dann hat der Vater sie eigenhändig hingerichtet. Und dann gibt es diesen Bericht, dass an diesem Tag, als sie hingerichtet wurde, der Kirschzweig aufgeblüht ist. Und dann kann man jetzt sozusagen dieses Symbol des blühenden Zweiges als Zeichen des neuen Lebens oder der Auferstehung sehen. Und wenn wir am 24. Dezember Weihnachten feiern, ist das eben nicht nur ein Fest für Kinder und fürs Gefühl, sondern es ist ein Fest für den, der für uns gekommen ist, geboren, gestorben und auferstanden und der uns deswegen auch in den Zeiten, wo wir an Sterben denken und ans Leid denken, auch Trost erfahren können. Es gibt eine Hoffnung über den Tod hinaus. Das ist die Bedeutung oder das symbolisiert dieser Barbara-Zweig. Natürlich ist nicht jeder Barbara-Zweig sozusagen ein Glaubenszeichen, aber man kann daran etwas versinnbildlicht darstellen von dem, was uns Hoffnung gibt. Dieser Christus ist geboren, gestorben und auferstanden. Und da, wo wir leiden, wo wir um Menschen trauern, da kann uns das auch eine Hoffnung sein, zu wissen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und es gibt ein Danach, das uns auch weiterhilft, zu hoffen und zu glauben und auch uns innerlich vorzubereiten darauf, für uns selber. Das ist die Bedeutung vom Barbara-Tag. Also das waren jetzt nur 3 Bräuche, 3 Gedenktage, es gibt auch noch andere Bräuche, an denen man so ein bisschen darstellen kann, was eigentlich Advent ist. Das eigene Leben spiegeln, sich zurücknehmen, das Leben mal aus der Distanz anschauen und sich zu fragen, was kann ich auch lernen von Menschen, die früher ihren Glauben gelebt haben oder was können bestimmte Symbole oder Bräuche mir bedeuten und auf die Weise sozusagen mit Gott auch ins Gespräch kommen und das Leben eben sozusagen fastenmäßig mal anzuschauen, ja, einen Schritt zurücktreten und zu fragen, wie lebe ich eigentlich? Was sind meine Werte, meine Inhalte im Leben? Wir leben heute die Adventszeit anders, wir haben Stress statt Stille und Hektik statt Fasten und Schlemmen statt Besinnung und das hat vielleicht auch seine Gründe. Ich habe es ja vorhin schon mal so angedeutet, dass wir vielleicht ja, die eigentlichen Themen des Advents mit Hektik und Stress überdecken, oder nicht wir vielleicht, aber andere Menschen, deswegen in eine solche Unruhe geraten, damit sie nicht über das Eigentliche des Advents nachdenken müssen. Und deswegen möchte ich Ihnen mal den Song vom Krachmachen vorlesen. Leute, macht Krach. Die Stille ist gefährlich. Denn wenn es still ist, dann bin ich ehrlich. Leute, macht Krach. Denn in der Stille, da kann es passieren, dass mich Gedanken zum Denken verführen. Leute, macht Krach. Hört nicht auf Stimmen, die leise euch fragen, was wird am Ende wohl Gott dazu sagen? Leute, macht Krach, erschlagt die Gedanken, die Lieder, das Leid, erschlagt alle Liebe und die Traurigkeit. Leute, macht Krach. Hört nicht auf Stimmen, die leise euch fragen, was wird am Ende wohl Gott dazu sagen? Ist es vielleicht so, dass manche Menschen wirklich Angst haben, dass Gott in ihr Leben hineinreden könnte? Und wenn es so ist, dann frage ich mich, was für ein Gottesbild steckt da dahinter? Warum haben manche Menschen Angst vor Gott? Natürlich ist unser Gottesbild immer auch geprägt von den eigenen Vatererfahrungen. Das ist klar. Das ist nun mal so. Aber ist denn Gott einer, der strafend durchs Leben geht und uns bedroht und uns mit dem erhobenen Zeigefinger aufdeckt, was nicht in Ordnung ist? Oder ist Gott vielleicht ganz anders? Wie ist denn Gott? möchte Ihnen eine Geschichte vom Kommen Gottes vorlesen, die mich selber immer wieder tief bewegt und berührt. Eine Frau erfuhr, dass Gott zu ihr kommen wollte. Zu mir? In mein Haus? Sie rannte durch alle Zimmer, sie lief die Bühne hinauf und stieg in den Keller hinunter und sie sah ihr Haus mit anderen Augen. Ich glaube, das kennen wir selber auch, gell? Wenn sich bei uns irgendein besonderer Besuch ansagt, dann sehen wir unser Haus mit anderen Augen und denken, oh, vieles habe ich wochenlang übersehen, hier steht was schon rum, schon lang und da muss ich mal unbedingt putzen und da aufräumen und so. Ja, also so ging es dieser Frau auch. Und sie sagte, unmöglich. In diesem Dreckstall kann man keinen Besuch empfangen, schon gar nicht Gott. Ist alles voller Gerümpel, kein Platz zum Ausruhen, keine Luft zum Atmen. Und sie riss Fenster und Türen auf und sie schrie, Freunde, Freundinnen, helft mir bitte aufräumen, irgendeiner, aber schnell. Sie begann ihr Haus zu kehren und durch dicke Staubwolken sah sie, dass ihr tatsächlich einer zur Hilfe gekommen war. Sie schleppten das Gerümpel vors Haus, sie schlugen es klein und verbrannten es. Sie schrubbten Stiegen und Böden und sie brauchten viele Kübel Wasser, um die Fenster zu putzen. Also bei Ihnen wäre das sicherlich nicht so. Und immer noch klebte der Dreck an allen Ecken und Enden. Das schaffen wir nie, sagte die Frau. Das schaffen wir, sagte der andere. Sie plagten sich den ganzen Tag. Als es Abend geworden war, gingen sie in die Küche und deckten den Tisch. So, sagte die Frau, jetzt haben wir es doch geschafft. Jetzt kann Gott kommen, wo der nur bleibt. Da sagte der andere, aber ich bin doch schon die ganze Zeit da. Komm und iss mit mir. Ich finde das eine ganz, ganz tief bewegende und berührende Geschichte, weil sie deutlich macht, wie Gott kommen möchte. Nicht am Ende des Tages oder am Ende des Lebens und sagt, hier war es schlecht und das hast du nicht gut gemacht und da kriegst du eine Strafe und da bist du ganz blöd gewesen. So ist Gott nicht. Sondern Gott möchte heute und hier in unser Leben kommen, jetzt in diesem Moment. Und möchte mit uns zusammen unser Leben aufräumen. Und ganz ehrlich, wir brauchen das ja schon, dass man manchmal in unserem Leben aufräumt. Es ist ja nicht alles perfekt und es ist ja nicht alles gut in unserem Leben, im Gegenteil. Das sind manche Lasten, die wir tragen, wo wir Hilfe brauchen. Das sind manchmal auch sehr tiefe Verletzungen, wo wir Heilung brauchen, die Gott uns schenken möchte. Und da gibt es Verwirrungen in unserem Leben, wo wir Hilfe zur Orientierung brauchen. Und da gibt es Zweifel in unserem Leben, wo wir es brauchen, dass uns jemand diese Gewissheit seiner Liebe zuspricht. Und es gibt Schuld im Leben, wo wir es brauchen, dass uns jemand Vergebung zuspricht und sagt, es ist wieder in Ordnung, ich übernehme das für dich und du kannst wieder aufrecht gehen und kannst wieder frei atmen und nach vorne schauen und der Weg nach vorne ist geebnet. So möchte Gott in unser Leben kommen. Das möchte er uns geben, das möchte er uns schenken. Und genau das ist die Bedeutung von Advent. So unser Leben öffnen für das Gespräch mit ihm, so mit ihm in Beziehung sein, dass er auch in die tiefen Strukturen unserer Persönlichkeit hineinleuchten kann und das ausleuchten kann, was noch im Schatten liegt und im Dunkeln ist und wo noch nicht seine heilende Gegenwart präsent ist in unserem Leben. So möchte Gott in unser Leben kommen. Und wenn wir das begreifen, dass das Advent ist, dann können wir den Advent anders gestalten. Dann können wir das, was vielleicht früher Hauptsache war, zur schönen Nebensache erklären. Wissen Sie, die ganzen Sachen wie Backen, Basteln, Geschenke, Dekoration, ist alles schön. Und ich mag das auch, finde es eine schöne Sache. Aber es ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass Gott uns darin begegnen kann. Dass er mit uns ins Gespräch kommt und dass wir Zeit haben, uns von ihm anschauen zu lassen mit unserem Leben. Und dass wir darüber dann auch froh werden und dass wir darin auch gesegnet werden. Das bedeutet Advent. Und deswegen ist im Advent weniger auch viel mehr. Weniger ist mehr. Deswegen ist es auch gut, wenn wir uns im Advent immer wieder Momente des Innehaltens gönnen, wo wir zur Ruhe kommen. Das kann man alleine machen oder auch mit der Familie zusammen, dass man immer wieder Punkte setzt des Innehaltens im Advent. Zum Beispiel an einem Adventskranz oder an einer Kerze. Ich zeige Ihnen mal den ursprünglichen Adventskranz, wie der aussah. Der ursprüngliche Adventskranz hatte 24 Kerzen. 4 weiße für die Sonntage und rote für die Werktage. Und er ist entstanden im Rauen Haus. 1839 gab es den ersten Adventskranz. Johann Hinrich Wichern war Pfarrer in Hamburg und hat dort ganz katastrophale Zustände erlebt. Viele verwaiste, verwahrloste Kinder auf den Straßen. Also Straßenkinderphänomen ist nichts Neues, das gab es damals auch. Und er hat dann beschlossen, diese Kinder in einem Heim zu erziehen, im Rauen Haus. Also das Raue Haus, muss man dazu sagen, das ist ein Gemarkungsname. Also es ist keine Bezeichnung, dass es da rau zuging, sondern ein Gemarkungsname. Und er hat den Kindern dann all das beigebracht, was man nötig dafür braucht, um durchs Leben zu kommen. Wie man sich anzieht, wie man wäscht, wie man lernt, wie man isst, wie man aufräumt, all solche Dinge. Und hat sie in Familienstruktur erzogen und hat auch jeden Abend eingeladen in den Betsaal des Rauen Hauses zur Abendandacht. Und hatte dann im Jahr 1839 die Idee, eine Art Adventskette oder Adventskalender zu machen mit 24 Kerzen. Sie sehen das hier, am Anfang hing das noch an der Decke, an einem Wagenrad und später hat man es dann weiter nach unten geholt und dann mit Grün noch umwunden. Er hat eben jeden Abend eine Kerze mehr angezündet und hat dann auch beschrieben, wie begeistert die Kinder diesen Weg auf Weihnachten mitgemacht haben. Das Raue Haus hat dann sehr schnell Filialen in ganz Deutschland gehabt und die Mitarbeiter des Rauen Hauses wollten diesen Adventskranz Brauch mitnehmen. Und so ein Adventskranz mit 24 Kerzen, können Sie sich vorstellen, ist ziemlich groß. Als wir in Freudenstadt waren, haben wir jeden Abend eingeladen zur Freudenstädter Adventskranzandacht mit diesem ursprünglichen Adventskranz, mit diesen 24 Kerzen. Und es war ein sehr schöner Brauch, den wir da hatten. Eben jeden Abend eine Kerze mehr und dann erzählt, was ist das für ein Tag heute und was bedeutet dieser Tag oder was für ein Brauch oder was für eine Geschichte oder ein Lied zu nehmen. Und so ein Kranz ist dann schon Meter im Durchmesser schon, also schon groß. Und dann haben die Mitarbeiter des Rauen Hauses eben auch so empfunden und haben gesagt, irgendwie ist das ein bisschen zu umständlich mit so einem großen Ding. Wie können wir denn das praktischer machen? Und dann haben sie gesagt, wir nehmen die Kerzen dazwischen raus und haben dann nur noch die 4 Sonntagskerzen gehabt. Und so ist dann unser Adventskranz entstanden, wurde ganz, ganz schnell heimisch in den Familien. Hitler hat aus dem Adventskranz einen Ringzauber gemacht, das nur nebenbei angemerkt, hat behauptet, es sei ein heidnischer Ursprung, aber das stimmt überhaupt gar nicht. Ja, wir wissen es ja ganz genau, wie er entstanden ist. Ja, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, den Advent zu gestalten, zum Beispiel mit dem lebendigen Adventskalender. Das machen wir jetzt gerade in unserer Gemeinde, dass wir jeden Abend einladen, um 17.30 Uhr für eine halbe Stunde vor einem geschmückten Fenster, jedes Mal einer anderen Ecke des Ortes, mit Zeit zur Begegnung, mit einem Lied, einem Gedicht oder einem Impuls, einem Bibelwort. Und das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, den Advent sozusagen in verschiedene Teile des Ortes hineinzutragen. Einen Brauch möchte ich Ihnen noch erzählen, den wir mit unserer Familie viele Jahre gemacht haben, einen Gutschein-Adventskalender. Wir haben ja 4 Kinder und da durfte also jedes Kind jeden 4. Tag einen Gutschein ziehen. Und auf diesem Gutschein stand jetzt nichts, was die Kinder tun mussten, sondern was sie von uns geschenkt bekommen haben. Also wirklich ein Geschenk an sie. Du darfst das Essen wünschen oder ein Lied wünschen oder ein Spiel wünschen oder mit dem Papa einen Spaziergang machen oder mit Mama schwimmen gehen oder einkaufen. Eben Dinge, die die Kinder gerne gemacht haben. Und die durften sie auch nach Weihnachten noch einlösen. Also sonst wäre es ja vielleicht Stress geworden. Das wollten wir ja dann auch nicht. Und wir haben ganz bewusst diese Form des Gutscheins gewählt, weil wir als Eltern das Gottesbild der Kinder prägen. Das ist so. Sowohl aus theologischer Sicht, biblischer Sicht eindeutig so und auch aus pädagogisch-psychologischer Sicht erwiesen, dass es so ist. Und dann haben wir gesagt, im Advent bietet sich das sehr an, auf diese Weise den Kindern zu vermitteln, Gott meint es gut mit uns. Er schenkt sich uns. Das bedeutet Advent, dass er sich uns Menschen schenkt. Dass er nicht böse mit uns ist, sondern dass er Gutes für unser Leben möchte. Das ist die Bedeutung von Advent. Man könnte jetzt noch viele, viele andere Ideen weitergeben, aber ich möchte auch noch über Weihnachten mit Ihnen nachdenken. Wie feiern wir denn Weihnachten? Ich unterhalte mich immer wieder auch mit ganz wildfremden Menschen in der S-Bahn oder im Wartezimmer oder beim Friseur und frage sie dann so, wie werden Sie Weihnachten feiern oder wie haben Sie Weihnachten gefeiert? Und dann kriege ich immer 3 Antworten. Also Weihnachten sind schöne Geschenke, gutes Essen und tolle Stimmung. Und die Stimmung ist schon kritisch. Ja. Kann man nicht so machen. Ja, wie feiern wir Weihnachten denn? Wie feiern wir es so, dass wir es weder verniedlichen und verkitschen, noch dass wir ein tierernstes Fest draus machen? Was ist denn eigentlich Weihnachten? Dazu auch eine Geschichte, die heißt Miese Feier. Meine Geburtstagsfeier in diesem Jahr war ein totaler Reinfall. Dabei hatte ich mich so darauf gefreut. Und es sah zunächst auch so aus, als sollte es ein tolles Fest geben. Schon Wochen vorher haben sich die Leute vorbereitet, Geschenke besorgt, sich fein gemacht, gebacken und geheimnisvoll mit Geschenkpapier geraschelt. Und dann war es endlich soweit. Sie kamen, und wie viele, die Hände voller Geschenke. Sie klingelten an der Haustüre, ich raus in den Korridor und die Türe auf. Aber dann kam der Reinfall. Sie schoben sich an mir vorbei ins festliche Zimmer. Sie lachten und umarmten sich. Aber mich beachtete keiner. Ich hatte noch nicht ganz begriffen, was da eigentlich lief. Da knallten sie die Tür ins Schloss und ich stand draußen. Ich hörte sie noch lange im Haus lachen und feiern, aber ich kam mir dabei reichlich blöd vor, denn eigentlich war es doch mein Geburtstag. Sie ahnen vielleicht, warum ich Ihnen diese Geschichte vorlese. Weihnachten, das ist das Geburtstagsfest von Jesus Christus. Oder auch von dem Christuskind, könnte man sagen. Was erzählen wir den Kindern darüber? Erzählen wir den Kindern darüber ein Märchen? Manche Erwachsene machen es sich da ja sehr einfach. Erzählen dann vom Christkind, vom Nikolaus oder vom Weihnachtsmann, der nachts heimlich kommt und Geschenke bringt und dann wieder auf geheimnisvolle Weise verschwindet. Und dann wird Weihnachten auf die Märchenebene gehoben. Wenn wir aber Weihnachten zu einem Märchen machen, dann hat es mit mir, mit meinem Erwachsenenleben nichts mehr zu tun. Mit meinem Leben nicht, meinem Sterben nicht, mit dem, wo ich Trost brauche und wo ich verzweifelt bin, hat es nichts mehr zu tun. Und das kann sehr tragisch sein dann. Denn wenn wir Weihnachten zu einem Märchen machen, machen Kinder Folgendes. Sie verbinden diesen ganzen Weg auf Weihnachten hin mit Märchenfiguren. Vorfreude, Aufregung, Erwartung, Spannung. Ihre ganzen Emotionen werden auf Märchenfiguren projiziert. Und wenn die Kinder dann aus dem Märchenalter rauskommen und nicht mehr eben in symbolischen Strukturen denken, wie man das so bezeichnet in der Psychologie oder Pädagogik, dann verlieren sie den Bezug zu diesen Märchenfiguren und damit auch zu Weihnachten. Ich habe ein Gespräch gehabt bei einer Friseuse, das möchte ich Ihnen mal wiedergeben. Das lief folgendermaßen. Ich fragte sie die übliche Frage, wie werden Sie Weihnachten feiern? Und dann sagte sie, ach, wissen Sie, ich habe irgendwann mal begriffen, dass diese Geschichte mit dem Christkind und dem Weihnachtsmann ein Märchen war. Und wissen Sie was, von da an war es bei mir mit der Weihnachtsvorfreude vorbei. Ich habe nie mehr echte Weihnachtsfreude erlebt. Und ich war damals sehr enttäuscht. Ich bin richtig traurig, dass ich dieses Gefühl nie wieder erleben konnte. Und vor 3 Wochen erzählte mir ein Mann etwas ganz Ähnliches. Der sagte, als ich das begriffen habe, dass meine Eltern mich da angelogen haben, habe ich mich ganz vom Glauben verabschiedet und ich habe Jahrzehnte gebraucht, um zurückzufinden. Und da habe ich gedacht, wie traurig. Ich habe sie dann noch gefragt, diese Friseuse, wissen Sie denn, warum wir Weihnachten feiern? Und dann sagte sie, ja, so ganz unemotional, ja, eigentlich wegen Christi Geburt. Sie wusste es immerhin noch, das wissen ja viele gar nicht mehr. Ja. Und dann habe ich gedacht, wenn wir den Kindern von Anfang an sagen, was Weihnachten ist, ist nicht das Christkind, sondern das Christuskind, das da geboren wird. Weihnachten ist der Geburtstag von Jesus. Und weil wir uns darüber so freuen, dass er geboren wird, darum machen wir uns gegenseitig Geschenke. Dann können Kinder von Anfang an diese ganze Emotionalität auf dieses Christuskind beziehen, auf dieses Kind in der Krippe, auf diesen Jesus, der da geboren wird. Vorfreude, Aufregung, Erwartung, Spannung hat dann mit diesem Jesus zu tun. Und diese Freude kann mir bleiben, wenn ich erwachsen werde, weil es kein Märchen ist, sondern weil es mit mir und meinem Leben zu tun hat. Und weil ich mich als Erwachsener auch darüber freuen kann, dass Christus für mich geboren ist. Denn das größte Geschenk ist ja, dass er sich mir schenkt. Dass ich nichts mit meiner Leistung dazu tun kann, dass er mich liebt, sondern dass seine Liebe Vorschussliebe ist, immer. Dass er sich mir öffnet und dass er Interesse daran hat, mein Herz zu gewinnen. Es gibt ein Weihnachtslied, das ist mein Lieblingsweihnachtslied. Das heißt, ich stehe in deiner Krippe hier. Und das kennen Sie wahrscheinlich. Und da gibt es einen Vers, der heißt, ehe ich doch deine Hand gemacht. Also vor meiner Zeugung. Ehe ich doch deine Hand gemacht. Da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Also schon bevor ich überhaupt entstanden bin, wusste Christus schon, dass er mein Herz gewinnen möchte und dass er darin wohnen möchte. Das ist Weihnachten, dass er sich uns auf die Weise schenken möchte. Mit älter werdenden Kindern kann man dann auch durchaus mal Happy Birthday Jesus Party feiern. Warum denn nicht? Machen wir Party für Jesus. Er hat Geburtstag, seine Geburtstagsfeier. Ja? Ein paar Gestaltungsideen möchte ich Ihnen mitgeben für Heiligabend. Ich persönlich finde es sehr hilfreich, wenn man eine Essenstradition hat. Und nicht jedes Mal sich neu in Mühen stürzt, ein 5-Gänge-Menü zu produzieren. Und am Ende sind dann die Frauen völlig kaputt und K.O. Und haben für was anderes oft keinen Kopf mehr. Es gibt auch Familien, die haben die Tradition einer Arme-Leute-Suppe. Weil Christus in Armut geboren ist, machen wir Arme-Leute-Suppe an Heiligabend. Warum denn nicht? Dann haben wir immer die Weihnachtsgeschichte miteinander gelesen und in Abschnitten gespielt. Als Stegreifspiel, ungeprobt, ohne Hauptprobe. Hauptproben funktionieren ja sowieso nicht, gell? Das wissen wir ja. Also, man braucht nur ein paar wenige Utensilien, Umhang, Stock oder Hut, muss dann auch die Rollen wechseln, aber das macht nichts. Das Entscheidende dabei ist, Wir spielen Weihnachten bei uns zu Hause und bei uns in unserem Wohnzimmer wird Christus geboren. Und wir als Erwachsene knien bei dem Kind an der Krippe in unserem Wohnzimmer. Ich muss Ihnen sagen, das ist was sehr, sehr Bewegendes und Berührendes und da denke ich unheimlich gern dran zurück. Und dann haben wir immer auch zu einem Vorprogramm eingeladen vor der Bescherung, damit eben Geschenke nicht das Einzige sind, und haben Kinder oder Gäste gebeten, einen kleinen Programmbeitrag mitzubringen, der irgendwas mit diesem Kind in der Krippe zu tun hat. Ein Rätsel, ein Lied, ein Quiz, eine kleine Geschichte, ein Gedicht, irgendwas. Und einen letzten Brauch möchte ich noch erzählen, der hat damit zu tun, dass der 24. Dezember auch so eine besondere Bedeutung hat. Es ist nämlich der Adam- und Eva-Tag. Also der Tag, an dem an die Sündenfallgeschichte gedacht wird, an die Vertreibung aus dem Paradies. Und im Mittelalter war es üblich, an diesem Tag sogenannte Paradiesspiele aufzuführen. Man hat dann diese Sündenfallgeschichte, den Ungehorsam von Adam und Eva gespielt und die Vertreibung aus dem Paradies auf Marktplätzen oder in Kirchen oder von Haus zu Haus. Und dann hat man natürlich als Theaterrequisite einen Lebensbaum des Paradieses gebraucht. Da hat man dann einen Tannenbaum genommen, weil der schön grün war, und dann hat man Früchte dran gehängt. Man weiß zwar nicht, was es für Früchte waren, die da beschrieben sind, aber man hat eben Äpfel genommen, weil man die hatte. Und jetzt frage ich Sie mal, ein Tannenbaum mit Äpfeln dran, was ist denn das? Ja, das ist der Vorläufer des Weihnachtsbaums, oder so ist er entstanden. Sie werden es wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder lesen können, das sei heidnisch. Es kommt von der nationalsozialistischen Propaganda. Das ärgert mich immer, Sie merken das wahrscheinlich auch. Also der Weihnachtsbaum ist eine Erinnerung an den Lebensbaum des Paradieses, an den Ort des Lebens, den uns Christus durch seine Geburt schenkt. Es gab früher, vor dem Nationalsozialismus, auch den Brauch eines sogenannten Paradiesgärtchens unter dem Weihnachtsbaum. Das können Sie in Heimatmuseen noch sehen. Also so ein Christbaumständer in Form eines Gartenzaunes, wo man also in der Mitte Tiere des Paradieses hatte oder eine Krippe. Und der Weihnachtsbaum war dann eben überlebensgroß der Lebensbaum des Paradieses. Und nun kann man diesen Brauch auch sehr schön szenisch darstellen. Das haben wir jedes Jahr in unserer Familie gemacht. Wir haben uns immer im Dunkeln vor dem Weihnachtszimmer aufgestellt miteinander, im Dunkeln, um die Verlorenheit des Menschen ohne Gott auszudrücken. Und haben dann Ausschnitte aus der Sündenfallgeschichte gelesen, steht in 1. Mose 3, ist ziemlich lang, deswegen Ausschnitte. Und haben dann miteinander gesungen, vielleicht kennen Sie das Lied, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Kennen Sie das? Der Cherub steht nicht mehr davor, Gott sei Lob, Ehre und Preis. Ein Lied eines alten Liederdichters. Und Sie merken daran, die wussten schon ganz genau um diesen Zusammenhang zwischen Weihnachten und dem wiedergefundenen Paradies. Und das bedeutet es ja, wir dürfen wieder mit Gott reden, ohne Barriere, wie Adam und Eva, ohne Schranke. Christus hat diese Schranke überwunden, deswegen ist er gekommen, dass wir wieder diesen direkten Zugang zum Vater haben können. Also wir haben dieses Lied gesungen, sind dann vom Dunkeln ins Helle, vorher hat jemand die Kerzen angezündet und haben auf die Weise auch ausgedrückt, was Weihnachten bedeutet. Und ich möchte deswegen schließen mit einem Bild vom Rembrandt, der auch dieses vom Dunkle ins Helle darstellt. Er hat Menschen seiner Zeit gemalt, die kommen an die Krippe und die haben Laternen in der Hand, vielleicht sieht man das, aber die Laternen machen ja den Raum nicht wirklich hell, sondern es ist das Kind in der Krippe, das diesen Raum hell macht. Und das wollte er damit auch ausdrücken. Und wenn Sie jetzt mal die beiden Hirten vorne links anschauen, die möchte ich Ihnen nochmal im Ausschnitt zeigen. Ich finde es total bewegend, was er da ausdrückt in seinem Gemälde. Diese beiden Hirten, was die alles mitbringen in ihrem Gesicht. Da können Sie selber einfach auch mal drüber nachdenken. Also da ist Staunen drin, aber auch Schmerz und Leid ist zu sehen in diesen Gesichtern. Da ist Anbetung drin, aber auch Friede und zur Ruhe kommen. Man hat so das Gefühl, die Stürme der Seele, die haben sie so gerade hinter sich gelassen, die sind durch dieses Kind in der Krippe, durch diesen Christus befriedet worden. Es ist Friede in ihr Leben eingekehrt. Und vor allem, ihre Gesichter sind beschienen von diesem Licht dieses Kindes. Und genau das bedeutet ja Weihnachten, dass unser Leben hell wird von außen, dass wir das Licht nicht aus uns heraus produzieren müssen, sondern dass Christus mit seinem Licht in unser Leben hineinkommen möchte und dass er unser Leben hell machen kann an den Stellen, wo es dunkel ist und dass das unser Leben letztendlich froh macht. Und wenn wir das begriffen haben, dann können wir Weihnachten feiern, auch mitten im Sommer, und das ist genauso okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Kann sein, dass Sie jetzt sagen, jetzt haben Sie uns 4 Bräuche oder 4 Gedenktage erzählt. Es gibt ja doch über 20. Falls Sie das interessiert, gibt es hier diesen immerwährenden Adventskalender, den man jedes Jahr benutzen kann. Der beginnt vorne mit den 4 Adventssonntagen, weil die ja jedes Jahr an einem anderen Datum sind. Und dann beginnt er mit dem 25. November, dem Katharinentag, und geht dann bis zum 6. Januar. Und da möchte ich Ihnen jetzt einfach nur noch mal 3 so Seiten exemplarisch zeigen. Das eine ist zum Beispiel der Andreastag am 30. November. Andreas war ein Jünger von Jesus, können Sie in der Bibel nachlesen, der nach der Kreuzigung von Christus in Kleinasien gewirkt hat und der dann an einem schrägen Kreuz gekreuzigt wurde. Und deswegen heißen alle unsere Bahnübergangskreuze Andreaskreuze, ja, zum Beispiel. Oder es gibt ja auch Tage, wo es kein spezieller Brauch ist, da hat der Grafiker das einfach auch sehr schön so gestaltet, grafisch, dass man sich einmal Gedanken machen kann über das Licht oder über Kerzen oder über Transparente. Und das, ich mache das selber, ich benutze den Kalender auch so, dass ich den praktisch aufgeschlagen liegen lasse und im Vorbeigehen mich so erinnere, über dieses Thema möchte ich heute einfach mal nachdenken im Advent und mir das sozusagen vergegenwärtigen. Der 21. Dezember ist zum Beispiel der Thomastag. Das ist der kürzeste Tag im Jahr. Der Thomas, das war der, der so gezweifelt hat an der Auferstehung von Jesus. Und dann haben die alten Kirchenväter gesagt, der kriegt den kürzesten Tag im Jahr als Gedenktag. Oder vielleicht einfach auch, weil man sagt, der Zweifel macht das Herz so dunkel. Ja? Ja. Oder den 28. Dezember noch, den möchte ich Ihnen auch noch zeigen, der Tag der unschuldigen Kindlein. Das ist der Tag, wo man an den Kindermord von Bethlehem denkt. Herodes, der zur Zeit von Jesus Herrscher war, der wollte, hat es ja erfahren, dass da ein König geboren ist, der hat dann alle Kinder im Alter bis zu 2 in Bethlehem umbringen lassen. Und Jesus war schon geflohen mit seinen Eltern, weil ein Engel dem Josef im Traum dies gesagt hat, er soll gehen. Und da denkt man an das Leid der Mütter, die um ihre Kinder weinen. Das ist ja ganz, ganz schlimm gewesen. Man sich das überlegt, wie viele Kinder da umgebracht worden sind. Und es gibt ja auch heute Mütter, die um ihre Kinder weinen, aus unterschiedlichen Gründen. Man kann ja sein Kind auch anderweitig verlieren, durch den Tod natürlich, aber auch das Kind, das sich einem entfremden oder Wege gehen, die man selber nicht für gut heißt. Auch das ist ja ein Leid. Und man hat dann ein spezielles Gebäck entwickelt an diesem Tag, den Christstollen. Der Christstollen wurde so gewickelt, wie man damals die Kinder gewickelt hat. Und es gibt auch diesen Brauch, einen Stollen aufzuheben bis Ostern und dann erst an Ostern anzuschneiden, eben mit dieser Gewissheit der Hoffnung der Auferstehung. Also das ist zum Beispiel ein so ein Kalender, wo Sie das nachlesen können. Sie können das auch finden, das auch alles in diesem Buch, in diesem großen Weihnachtsbuch. Da ist natürlich noch viel, viel mehr drin. Da sind auch Geschichten drin und Meditationen und verschiedene Bräuche und Symbole erklärt, auch mit schönen Bildern. Da war jetzt hier gerade zum Beispiel Freudenstadt, wo wir mal eine Weile gewohnt haben, mit einer schönen Meditation dabei. Freudenstadt ist eine schöne Stadt, lohnt sich da mal hinzufahren. Wie gesagt, den ursprünglichen Adventskranz können Sie sich da im Advent auch anschauen. Das ist, ja. Also dieses Buch, mit dem kann man viele Jahre in der Familie Weihnachten gestalten. Es ist auch ein Buch, das man gut verschenken kann, wenn man Menschen sozusagen mal die Bedeutung von Weihnachten und eben auch die Inhalte des christlichen Glaubens erklären oder nahebringen möchte. Da bietet sich gerade so ein Weihnachtsbuch dann oft sehr gut an. Das ist, ich habe es so formuliert, dass es nicht so irgendwie fromm wirkt, sondern dass es in der normalen Alltagssprache geschrieben ist. Das ist mir immer ganz wichtig in meinen Büchern, dass ich die ganz normale Alltagssprache verwende. Es gibt einen Kinder-Adventskalender, der hat 24 Geschichten. Das sind dann auch an manchen Tagen die Bräuche in der Geschichte sozusagen verarbeitet. Die besonderen Gedenktage, das sind dann drunter so graue Kästchen als Information für die Erwachsenen, damit klar ist, warum denn jetzt gerade die Geschichte an diesem Tag. Und dann ein letzter Hinweis. Ich habe einiges ja erzählt, wie man Advent und Weihnachten gestalten kann. Man kann ja grundsätzlich mit Ritualen sehr gut erziehen. Das ist eine große Hilfe im Alltag, wenn man bestimmte Rituale entwickelt. Hier finden Sie die ganzen Vorschläge zu Advent und Weihnachten drin, aber natürlich auch Tagesrituale, Wochenrituale, auch andere Rituale, Trauerrituale. Und in diesem Buch haben ganz viele Familien mitgearbeitet und haben ihre Vorschläge immer in diesen Kästchen drin. Also da, so könnte man es machen, heißt das Buch. Nicht so muss man es machen oder ihr müsst das alles so machen, sondern das ist eine Idee, die könnte man so oder so ähnlich übernehmen oder die Idee nehmen und sie für sich umsetzen und verändern in der Familie. Also das einfach auch noch so als Idee, was noch zu dem Thema ein bisschen passt. So viel mal zu dem Thema und auch zu den Büchern. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie die Adventszeit und die Weihnachtszeit vielleicht nochmal mit neuen Augen sehen können und vielleicht auch was von dieser Faszination, die ich selber im Blick auf diese Zeit entdeckt habe, übergesprungen ist zu Ihnen. Und dass Sie sich von ganzem Herzen darüber freuen, dass Christus für Sie geboren wird an Weihnachten. Vielen Dank.